Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Hergiswil. Hergiswil im Kanton Nidwalden am Osthang vom Pilatus an den lieblichen Gestaden des Vierwaldstättersees. Das heisst auf der Webseite von der Gemeinde Hergiswil. Und ich freue mich auf meine beiden Gäste, wo wir hier im Hergiswiler Kirchenzentrum haben. Auf der einen Seite Monika Wicki Hess, stammt aus einer Frauendynastie mit erfolgreichen Skirennfahrerinnen. Ihre Mutter ist Annemarie Waas und dann später Annemarie Hess. Cousine heisst Erika Hess und Monika Wicki hat mit den 80er Jahren selber Punkte gesammelt im Skiweltcup. Heute ist sie Familienfrau mit zwei Kindern und einem Regierungsrat als Mann und wohnt hier in Hergiswil. Und auf der anderen Seite der Hugo Zisswiller. Über 30 Jahre hat er als Dorfarzt dafür gesorgt, dass die Hergiswiler eine sichere Anlaufstelle haben für grosse und kleine Bresten und Fragen. Ein Bewegungsmensch, auch er. Mit Jahrgang 1938 macht er noch praktisch jedes Jahr ein 4000er. Schön, dass Sie beide hier sind und ganz herzlich willkommen im Persönlich. Hergiswil, habe ich gesagt, Kanton Nidwalden, trennt durch einen Hügel, der Lopper vom Rest vom Kanton. Auf Luzern sind es mit dem Auto ein paar Minuten, würde ich sagen, gefühlt ein paar Minuten. Was hat Hergiswil für einen Stand, für ein Image innerhalb von diesem Kanton Nidwalden? Schauen sich die beiden an. Sind eben beide zugezogen in Hergiswil.
So ist es, ja. Aber ich glaube, Hergiswil ist natürlich für den Kanton Nidwalden etwas ganz, ganz Wichtiges. In jeder Hinsicht. Und Hergiswil ist natürlich sowieso eine der schönsten Gemeinden zwischen Hamburg und Neapel, oder?
Gut, haben wir schon mal den Werbespot.
Von hier ist der Vierwaldstättersee schöner als von Hergiswil. Und dann muss man natürlich sagen, Hergiswil hat zum Kanton Nidwalden immer wieder sehr viel beigetragen. Also auch die besten Regierungsräte zum Beispiel. Ja, ich finde, Hergiswil hat auch den sehr grossen Vorteil, dass es zwischen zwei Kulturzentren eigentlich liegt. Einerseits das Kulturstadt Luzern, 10 Minuten erreichbar. Andererseits der wunderschöne Kessel von Stand, umgeben mit den wunderbaren Bergen. Also es ist wirklich schön, in Hergiswil zu sein.
Also wenn man das hört, fragt man sich, warum wohnt nicht die ganze Schweiz in Hergiswil? Frau Wicki, weil wir keinen Platz haben. Nein, gut, 5.500 Einwohner hat es eben hier, gell? Ja. Da hat sowohl Bergbauern auf der einen Seite, dann aber auch wohlhabende Familien, die zugezogen sind, tönt nach einer rechten Schere. Ist das jetzt mehr ein Industrieort mit der Glasi Hergiswil oder doch mehr eine ländliche Gemeinde?
Ich würde es immer noch als ländliche Gemeinde anschauen. Und ich habe den Vorteil, dass ich eigentlich sowohl im Engelberger Tal, also wirklich im engeren Nidwalden aufgewachsen bin und jetzt auch ein bisschen feiern, wo es ein bisschen offener ist als ich. Ich habe so beide Seiten von Nidwalden kennengelernt und ich schätze beide sehr. Also es hat sowohl hinten dran, sagen wir auch im Tal hinten, sehr viele Vorteile, wo die Berge sehr, sehr hoch sind, links und rechts. Und da, wo man halt einfach den offenen Teil vom See hat. Ich schätze das Wund wirklich sehr, dass ich da wohne. Und ich finde, Hergiswil, das ist das, was ich eigentlich da ein bisschen schätze. Man ist auch als Zuzigerin. Findet man da den Platz? Man kann mitmachen im Dorfgeschehen, im Dorfleben, im Vereinsleben. Man muss aber nicht unbedingt. Also man kann sich auch wieder ein bisschen zurückziehen, ohne dass gerade mit dem Finger auf einem gezeigt wird und sagt, ja, jetzt hat sie es nicht mehr nötig. Jetzt muss sie nicht mehr mitmachen. Also das finde ich da sehr, sehr schön.
Und Sie haben einen schönen Dialekt. Das ist, glaube ich, nicht der Hergiswil, sondern das ist wirklich noch das Engelbergertal, wo man gehört bei Ihnen.
Ja, fast. Es hat schon noch so ein bisschen... Ja, ist nicht mehr so lupenrein.
Das heisst, wenn sie heimgehen, heisst es, ja, du redest
genau.
Luzerner Dialekt.
Ja, nein, ich glaube schon nicht das unbedingt. Schon nicht. Aber es hat auch so viele Wörter drin, die nicht mehr ganz lupenrein sind.
Klasse, Hergiswil habe ich angesprochen. Viele Leute in der Schweiz sicher einen Begriff, den ich jetzt auch zuhören daheim. Fast zugegangen mit den 70er Jahren, eine riesige Krise gehabt, wegen der Konkurrenz, veraltete Technik damals. Und heute, wie geht es dieser Klasse eigentlich?
Ja, ich glaube, es geht der Glasi gut. Ich glaube, sie haben sehr viel Erfolg mit ihrem wunderbaren, kunstvollen Glas, das sie machen. Und man stellt ja das auch fest, dass sie viel Erfolg haben, indem, dass man ja immer, wenn man die Türen fährt, sieht man noch und noch Leute, die da das Museum anschauen, wunderschön gestaltet ist und so. Doch, doch, ich glaube, sie haben sehr Erfolg und es ist damals sicher eine sehr tapfere und eine gute Intervention gewesen von der politischen Gemeinde Hergiswil, dass sie in dieser Glasi wieder kult hat, sodass sie einen Neustart können wieder herlegen und mit sehr gutem Erfolg. Und dann ist natürlich der Herr Niederer ein wunderbarer Glaskünstler gesehen, der wirklich sehr schöne Sachen gemacht hat. Ja.
Also er hat sich wieder gefunden. Ja. Wenn man sie beide anschaut, Monika Wicki und Hugo Zeiswiller, dann merkt man, es lohnt sich, wenn man sich viel bewegt. Sie sind beides Sportmenschen, würde ich jetzt mal sagen, aus dem Bauch raus. Wie alt wurde Sie, der Herr Zeiswiller, schätzen, Frau Wicki?
Ja, Sie haben es jetzt vorhin gesagt. Ich weiss ja auch, dass er ist. Aber ich muss natürlich da schon sagen, er sieht sehr, sehr jung aus, ja, jung bleiben, vital. Also, wenn ich das in diesem Alter so erreichen kann oder so erleben kann, dann bin ich dann sehr, sehr zufrieden.
Aber Sie machen ja auch noch viel für den Sport, oder, Frau Wicki?
Ja, selbstverständlich. Ich denke, wenn man irgendwann einen Spitzensport gemacht hat, dann man ist es bewegungsnaturell, sonst wäre man ja nicht in den Spitzensport gekommen. Und das ist etwas, was einem nachher das ganze Leben begleitet. Ich war zwar noch nie auf einem 4000er gewesen, also es wäre noch etwas, was ich noch könnte machen. Ja. Aber durch das, dass wir da den Pilatus in der Nähe haben, bin ich natürlich eine, die sehr viel dort hinaufgeht.
Jetzt lassen Sie mal die Katze aus und sagen mit dem 4000er. Das interessiert uns.
Ja, okay. Ich bin natürlich schon als Junge, schon als Student immer viel zu Berg gegangen, das ist klar. Und als ich dann nachher zu Luzern Assistent war, habe ich mich frisch verliebt, ja, ganz über alle Ohren. Und dann bin ich mit meiner Freundin da auf der Vierwaldstättersee go Pedalo fahren. Und dann sage ich so beiläufig, du, am nächsten Wochenende bin ich dann nicht da, ich gehe noch klettern. Und dann sagt sie, was, du gehst klettern? Dann kannst du mich gerade vergessen. Ein Mann, wo ich immer muss Angst habe, okay, aber das wollte ich nicht. Sie ist am Wallis aufgewachsen. Ihr Vater ist da Bezirksarzt gesehen und hat immer müssen die abgefallenen Gott zusammenlesen, gesagt, das wollte ich nicht. Dann habe ich dazu einer gesagt, weißt, ich tue jetzt hier an Ort und Stelle einen Schwur leisten. Solltet mir heiraten und solltet mir Kinder haben, so schwöre ich hier und jetzt, dass ich nie mehr werde einen Klettergurt anlegen oder Steigeisen anlegen, solange dass die Kinder nicht erwachsen sind. Ja, dann habe ich halt einfach, bin ich wandern mit der Familie und so. Und das ist auch wunderschön gewesen. Und dann sind wir dann einmal im Garner gerade oben gesessen. Und dann habe ich die Berge so angeschaut. Und dann sagt meine Frau zu mir, du, ich weiss ganz genau, was du denkst. Du hast deinen Schwur gehalten, die Kinder sind erwachsene. Wenn du wieder klettern willst, so gang du. Und zwei Tage darüber oben bin ich schon auf dem Pollux oben gestanden, 4000 und etwas. Ja, und seither ist das, gehört das zum jährlichen Programm und ich habe glücklicherweise eine ganze Reihe von sehr guten Freunden, die hier mithalten.
Und ja, alle im gleichen Alter wie Sie?
Nein, ich bin ein Senior.
Und Sie gehen den Weg vorne?
Oder
Sie...
Ja, nein, also ich muss den Job
mal... Das schon nicht. Schön, also ein gutes Beispiel, dass man auch, das klingt jetzt so, wie wenn das erst in der 40, also ab 40 basiert wäre.
Ja,
Sie
wieder, knapp 50, ja.
Also schon fast ab 50, ja. Dass wir das macht uns Männer Mut natürlich. Es gibt keinen Grund, nicht zu klettern. Ihre Mutter, Frau Wicki, Ihre Mutter, Anne-Marie Hess, oder eben seinerzeit Annemarie Wasser, hat Ende 50er Jahre eine Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Man könnte sagen, sie kommen aus etwas wie einer Sportfrauendynastie. Ich habe eben gesagt, Erika Hess gehört auch dazu. Wann war denn bei Ihnen klar gewesen, ich setze voll auf eine Skikarriere? Das war Ihre erste Karriere, die Sie eingeschlagen haben.
Das ist eigentlich so ein bisschen läufend passiert. Wir sind ja so quasi auf der Ski aufgewachsen. Bei uns ist im Winter der Ski die einzige Sportart, die wir eigentlich kennen, betrieben, da auf dem Ozellerberg ist Skifahren gewesen, weil mein Vater einen Skilift gebaut hat neben dem Haus und so natürlich wir jeden Tag auf der Ski gewesen sind. Und dann ist meine Mutter mit Erika, mit meiner älteren Schwester, mit mir an die Rennen gegangen, an die IO-Rennen. Und sie war dann ein Coach gewesen, und da sind wir so drin hineingerutscht. Also ich habe eigentlich gar nicht als Kind so irgendwie das Ziel gehabt, jetzt wollte ich Wauke fahren und Olympiasieg, sondern es ist so spielerisch, sind wir dort hineingerutscht, weil wir einfach gerne Ski gefahren sind. Also für mich war wirklich an erster Stelle immer, das ist so ein lässiger Sport und jetzt kann ich da Rennen fahren, kann mich messen mit anderen und das ist wahnsinnig geschehen. Und das war lang wirklich auf dieser Ebene gewesen. Und als man dann in die verschiedenen Kader reingekommen ist, irgendwann hat man dann schon gemerkt, aha, jetzt muss ich etwas mehr tun, damit ich dann wirklich Erfolg haben kann. Das ist ein bisschen ernst. Worden, sage ich eigentlich.
Wann hat denn so quasi die ernstere Seite vom Sport angefangen? In welchem Alter?
Ja, was soll ich sagen? Vielleicht so mit 12, 13, 14, wo man wirklich dann gemerkt hat, ja, da muss ich jetzt wirklich Gas geben, da muss ich viel mehr Trainingsaufwand betreiben, damit ich schlussendlich konkurrenzfähig bin.
Und das hat, wie muss man sich das Bild vorstellen? Das heisst, Schule auf der einen Seite, Sport auf der anderen Seite und dann an einem Punkt irgendwie ist die Schule mal fertig und dann? Haben Sie voll auf den Sport gesetzt?
Ja, also ich bin halt relativ früh in den Weltcup gekommen, also Europacup-Rennen gefahren, nachher mit 17 die ersten Weltcup-Rennen gefahren, ist relativ früh. Da bleibt auch gar keine Zeit, um irgendeine Ausbildung zu machen. Und dazu mal hat man die Möglichkeit ja auch nicht gehabt, so jetzt bei uns in der Region nicht, weil da hat es nicht die Möglichkeiten gegeben, dass ein Unternehmen gesagt hat, ja, ist gleich, bist drei Viertel vom Jahr weg, spielt keine Rolle, kannst später trotzdem eine Ausbildung machen. Das war nicht möglich gewesen. Und da hat man wirklich voll auf Sport gesetzt und hat gefunden, ja, irgendwann kommt dann nach der Karriere das nächste Leben, wo man die halt wieder anders organisieren muss und dann halt auf beruflicher Ebene irgendetwas wieder frisch in die Wege leiten.
Ja, das kann man sich heute fast nicht vorstellen. Also, dass Sie direkt ab der Schule ohne Lehre auf eine Sportkarriere gesetzt haben. Es hat gar keinen anderen Weg gegeben. Und dann im Sommer haben Sie noch gewisse Zeit gehabt, wo Sie dann einfach daheim waren, auf dem Hof.
Ja, es hat natürlich schon gewisse Zeiten gegeben, wobei die sind sehr kurz gewesen, weil die letzten Rennen waren im April, die ersten Trainings waren im Juni, dann war der Mai zwischendrin. Also so viel hat man jetzt auch nicht freie Zeit gehabt. Und dann hat man so wochenweise Trainings gehabt und dann zwischendrin wieder eine Woche, wo ich dann daheim auch sehe und dort meine eigenen Trainings mache oder mit der Erika zusammen. Und da ist nicht so viel freie Zeit übrig geblieben. Da war man eigentlich sehr viel unterwegs gewesen.
Andere Kolleginnen von Ihnen vielleicht in diesem Alter, die haben dann mal eine Lehre gemacht, haben vielleicht mal bald den ersten Lohn gehabt. Wie ist das für eine junge Profisportlerin gewesen damals?
Das ist halt dann, wir sind wirklich in einer anderen Welt aufgewachsen. Wir haben das eigentlich in dem Moment, wo man dann in den Skizirkus eingestiegen ist, ist das unsere Welt gewesen. Und so haben ja alle, die dort drin waren, eingelebt. Also wir haben dann das nicht immer verglichen mit den Schulkollegen, die jetzt eine Lehre machen oder die irgendwo gehen arbeiten. Das ist eigentlich relativ weit weg gewesen dort, weil wie gesagt, wir haben in jedem Leben, wir haben so eine eigene Struktur gehabt, dort drinnen gelebt und da haben alle ähnlich gelebt. Also von dem her war das nicht Besonderes gewesen.
Hat es eigentlich je Druck gegeben oder haben Sie Druck zwischen den Zielen gespürt? Wenn man eben aus einer, so einer Familie kommt, wo erfolgreiche Sportfrauen schon vor einem oder neben einem fahren, also ihre Mama einerseits und auf der anderen Seite die Cousine Erika, gibt das einen inneren Druck, wo man sagt, ich muss auch, einfach weil ich jetzt Hess heisse?
Nein, nicht aus dem Grund, weil ich jetzt Hess heisse, aber also meine Mutter hat mich nie unter Druck gesetzt, überhaupt nicht. Sie hat immer gesagt, du musst das selber wissen. Wenn du willst, in die Schweiz kommen, dann weißt du, was das bedeutet und was du musst dazu beitragen. Und Druck haben eigentlich mehr die anderen rundherum gemacht, wegen der Erika, weil die Erika natürlich erfolgreicher war. Da bin ich immer so die, wo ja, ich war halt immer an zweiter Stelle gewesen, und ich war die kleine Cousine gewesen. Und mit dem lebt man. Aber die anderen haben eigentlich mehr Druck gemacht, wieder ich selber. Ich bin auch völlig ein anderer Typ als Erika. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich genau das Leben muss leben, wo sie. Und dass ich genau gleich für Erfolg muss haben wie sie.
Das war eine Zeit in den 80er Jahren. Da sind sie gefahren mit Namen wie Maria Walliser, Vreni Schneider, Michela Ficini. Grosse Namen bis heute. Haben Sie da noch Kontakt mit ihnen? Oder sind die nach dieser Zeit alle so ein bisschen auf ihre eigene Weg gegangen?
Ja, das Leben nach dem Skisport, da hat nachher jeder sein eigenes Leben, tut irgendeinen anderen Weg einschlagen und man verliert sich schon aus den Augen. Weil es ist ja auch zufälligerweise, sind wir ja zusammengekommen durch den Skisport, und wenn das noch das gemeinsame Ziel oder das gemeinsame Bestreben nach guten Resultaten oder nach beim Skifahren, wenn das vorbei ist, dann trennt sich auch die Wege wieder und dann lebt jeder sein eigenes Leben nach den Interessen, die man da hat oder wie sich dann das schlussendlich auch ergibt mit Heiraten und Familie.
Oder einfach auch Einzelkämpfer. Sind Sie Einzelkämpferinnen gewesen und der Teamgedanke war weniger gross gewesen?
Ja, wir sind wirklich Einzelkämpferinnen gewesen und wir sind einfach im Team, haben wir trainiert, das ist klar, aber grundsätzlich sind wir Konkurrentinnen gewesen. Wir haben es schon gut gehabt miteinander und wir haben sehr, sehr schöne Erlebnisse gehabt, aber de facto ist es wirklich nur um den eigenen Erfolg gegangen, weil so mit Nettigkeiten ist man dort einfach wirklich nicht weggekommen, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, mit Nettigkeit fährt man keine Bestzeit.
Nein, definitiv nicht.
Mit 24 zurückgezogen, relativ früh. Warum?
Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe genug Erfahrungen gemacht, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, so, und jetzt bin ich bereit für etwas anderes. Und dann habe ich das auch relativ gut können abschliessen. Es war für mich auch noch wichtig, dass ich nicht das Leben lang irgendwie mit einem Bein oder am Skisport hängen bleibe und nie richtigen Weg komme. Für mich war eigentlich klar, wenn ich aufhöre, dann hätte ich richtig auf. Und dann mache ich nachher etwas ganz anderes. Das war für mich so wichtig. So ein Schnitt, jetzt hatte ich den Skisport, das war super, ich hatte meine wunderbaren Erlebnisse gehabt, sehr, sehr viele wertvolle Erfahrungen, und dann Schnitt und dann kommt das Nächste, der nächste Abschnitt.
Eben, Sportgeschäft haben Sie nicht aufmachen wie eine andere Ex-Kollegin von Ihnen,
nein,
oder?
Nein, ich wollte nicht Sportlehrerin machen, ich wollte nicht Skischuhe geben, nein, wirklich nicht.
Sie sind in der Kosmetikbranche nicht. Genau. Das ist wirklich ein richtiger Schnitt. Hugo Zisüler, Sie sind Arzt, Allgemeinpraktiker, der klassische Dorfarzt, habe ich glaube schon gesagt, ein Hausarzt, so wie er im Buch steht, eine Gattung, die am Aussterben ist. Heute schreibt der Sonntag, es ging mittlerweile auch bei den Kinderärzten weiter, dass man zu wenig Kinderärzte hat, dass junge Familien richtig müssen einen Kinderarzt suchen. Woher kommt das?
Ja, das sind natürlich verschiedene Gründe. Also, apropos Kinderarzt, das ist natürlich auch, kann man sagen, der Allgemeinpraktiker einfach für Kinder. Mhm. Und der Hausarzt hat halt zu wenig Förderung erfahren. Und das fängt schon an, hat schon angefangen bei den Fakultäten, bei den medizinischen Fakultäten, mit dem Problem einfach zu wenig Beachtung geschenkt. Das haben wir schon als Studenten dazu mal, haben wir das erwähnt, haben wir das vorgebracht. Aber man ist einfach zu wenig auf uns eingegangen. Man hat das irgendwie verpasst. Und auf der anderen Seite kommt natürlich dazu, dass Medizin immer komplexer wird. Also die technischen Anforderungen werden immer grösser. Und so, dass der einzelne Arzt Mühe hat, oder, dass die technischen Einrichtungen, die notwendig sind, alle selber zu haben. Es ist sinnvoller, man schließt sich da in Gruppen zusammen. Außerdem kommt noch dazu, dass heute 60% oder letztes Jahr, ich glaube sogar 66% von den Medizinstudenten, nicht Medizinstudenten, sondern Medizinstudentinnen sind. Und also Ärztinnen ausgebildet werden, die gar nichts gegen die Ärztinnen. Es sind viele wunderbare Frauen, oder? Aber es ist eben doch so, dass die meisten Frauen Teilzeit arbeiten, der grösste Teil. Und das lässt jetzt eine Allgemeinpraxis einfach nicht zu. Da musst du 100-150% einfach können anwesend sein. Wenn nicht, so musst du dich zusammenschliessen. Und darum werden die Längen mehr in allen diesen Dörfern und ausser in diesen Regionen draussen, werden halt Gruppenpraxis sein und nicht mehr Einzelkämpfer so. Das hat zwar auch grosse Vorteile, es ist dann immer jemand rum, man kann sich gegenseitig vertreten, oder jetzt wie in meinem Fall, ich hätte vielleicht noch ein bisschen bleiben und einfach einen Jüngeren reinnehmen und so, das wäre vielleicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite hat es natürlich doch einen gewissen Nachteil, in dem das ganz persönliche Verhältnis, das man eben zu einem Patienten hat, dass das ein bisschen leidet, oder? Und das ist natürlich, insofern ist das schade.
Das heisst, Sie sind auch bis zu einem gewissen Punkt ein Einzelkämpfer, so wie wir das vorher wieder Frau Wicki gehört haben. Also Sie würden sich auch als Einzelkämpfer definieren, als Allgemeinpraktiker.
Total, ja.
Und Sie haben es durchgezogen, über 30 Jahre, gell Sie?
Ja, gut, ich habe natürlich eine sehr grosse Unterstützung durch meine Frau. Mm. Aber es ist trotzdem so, man ist ein Einzelkämpfer. Und dann hat man natürlich in seinem Umkreis hat man eine ganze Reihe von Spezialisten, die man sehr gut kennt, von früher her, von der Ausbildung her und überhaupt. Und da weiss man genau, mit denen kann man zusammenarbeiten. Und da kommt man auch eine Antwort über, oder? Ja, und wenn ich einmal keine Antwort bekommen habe, dann habe ich einen Brief geschrieben, Ihr Umgang mit dem Hausarzt ist noch lärmbedürftig.
Jetzt sind wir in einem Ort wie Hergiswil. Also ich würde jetzt sagen, halb Hergiswil ist sehr wahrscheinlich irgendwann mal bei Ihnen im Wartezimmer gesessen. Sie haben gesagt, es gibt persönliche Beziehungen, die man aufbaut, weil die Patienten, die sind über Jahre, je nachdem, bei einem. Das stelle ich mir noch speziell vor. Also man ist eine Vertrauensperson und trifft die dann aber je nachdem auch, was weiß ich, beim Bäcker oder beim Metzger oder in der Kirche oder beim Spazieren an. Es ist nicht gerade der Coiffeur, oder, wo man weiss, der erzählt gerade alles um. Wie sind Sie umgegangen mit diesem Vertrauensverhältnis? Also, weil man Sie ja eben nebendran doch einmal gesehen hat. Das ist eine heikle Sache, oder?
Das ist absolut eine heikle Sache. Und man muss da aufpassen, oder, dass man nicht als Gespenst wahrgenommen wird. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal in Alpgschwend hochgelaufen und da habe ich gesehen, das ist gerade einer hinten raus. Dann bin ich weiter ins Freckmünd hochgelaufen und dann ist die gleiche Person dort und hat gesagt, jetzt mag ich nicht mehr weiter. Aber ich habe gedacht, oh, jetzt kommt der Doktor, der sieht, jetzt sieht, dass ich schon wieder ein Bier saufen.
Sie haben ja je nachdem auch Leute dazu ermuntert, und das meine ich jetzt auch wieder mit Privatraum oder Privatsphäre, wenn jemand übergewichtig war und er gesagt hat, ich habe nie Zeit, wandern oder laufen, dann haben sie gesagt, also, dann komme ich halt mit ihnen am Wochenende.
Okay, ja. Ich hatte mal einen sehr schwergewichtigen Mann gehabt. Er hat zu ihm gesagt, sie sollten einfach abnehmen, also 20 Kilo Minimum. Und er hat gesagt, ja, wie soll ich? Ich soll laufen. Er hat gesagt, ja, kann jemand mit mir kommen laufen. Er hat gesagt, okay. Nächsten Morgen am Samstag, morgen um 6 Uhr starten wir miteinander, ist gut. Ja, und dann sind wir gegangen und ich muss sagen, daraus hat es eine sehr gute, nahe Freundschaft gegeben. Wir sind viele, viele Wochenende am Morgen gelaufen. Zum Mittag sind wir wieder daheim gesehen und er hat abgenommen. Mittlerweile auch wieder zugenommen. Aber es ist ein sehr wertvoller Kontakt, sehe doch.
Wie viel Verletzungsglück haben Sie gehabt eigentlich in Ihrer Karriere? Also je nachdem hat man ja ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu einem Arzt. Also man würde ja einen Arzt eigentlich lieber selten sehen, auch wenn er mag noch so sympathisch sein wie Sie, Herr Zieswiller, oder? Aber an für sich sind wir ja alle froh, wenn wir den Arzt nicht zu viel mehr sehen. Wie war das bei Ihnen in diesen Jahren auf den Ski?
Ich habe riesengroßes Glück gehabt. Ich habe nur einmal das Fußgelenk gebrochen beim Skifahren. Das ist auch eher selten. Andere brechen das Schussbein weiter oben oder haben Kneiverletzungen. Nein, ich habe ein riesengroßes Glück gehabt.
Und Sie selber eigentlich bei all Ihren sportlichen Tätigkeiten?
Also ich habe sehr, sehr Glück. Das Einzige, was mir passiert ist, ist mal ein Schlüsselbein gebrochen, mal ein Rippi gebrochen. Aber ich habe sehr, sehr Glück gehabt, wirklich, muss ich also sagen. Ja.
Zwei Glückspilze auf dieser Bühne, schön. Sie haben beide musikalische Odern. Herr Zieswiller und Frau Wicki, Frau Wicki muss gerade ein bisschen lachen. Dann fangen wir an mit dem Herrn Zieswiller. Sie hätten gerade so gut Musiker werden können, glaube ich. Sage ich jetzt auch mal aus dem Bauch.
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen die Frage. Und ich muss sagen, Musik ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das hat natürlich mit dem angefangen, dass der Vater schon Lehrer und Organist war. Oder? Am Morgen, Sonntagmorgen sind wir geweckt worden durch das, dass der Vater den Choral auf dem Klavier geübt hat, den er nachher dann im Gottesdienst spielen musste. Und dann hatte ich einen ganz wunderbaren Bruder gehabt, wo ganz ein wunderbarer Organist und Kapellmeister war, mit dem habe ich sehr viel Musik gemacht. Und so ist es natürlich ganz klar, man ist einfach mit der Musik zusammen aufgewachsen und ich bin dann ja in die Stiftschule Einsiedler gekommen, mit 13 Jahren. Und dort bin ich kleiner Sänger gesehen.
Das müssen Sie schnell ausdeutschen, was der kleine Sänger heisst.
Also das sind, wir haben halt dort einen Buben, also einen Chor gehabt mit Buben und mit den Patres, oder? Und dort hat man natürlich gesungen und gesungen. Und außerdem hat man natürlich Konzerte gemacht. Man hat an der Fasnacht eine Oper oder irgend so etwas aufgeführt. Und da hat man einfach jeden Tag gesungen, geprobt. Und das ist ganz eine wunderbare Zeit gesehen. Daneben Klavier spielen und so, das ist ja klar. Aber man ist einfach da drin eingewachsen. Und Ich muss einfach sagen, mir fährt es heute noch kalt durch den Rücken durch, wenn ich denke, ich war dort mit 13 Jahren in der Stiftschule gewesen. Und dann ist an der Weihnachten, also im Advent, dazumal, ist der Thomaschor von Leipzig gekommen, das Leipziger Gewandhausorchester, und die haben das Weihnachtsoratorium unter der Weihnachtskuppel vom Kloster Einsiedeln aufgeführt. Das ist einfach unglaublich gewesen. Oder? Und dann ist mir einfach so da drin hineingewachsen, und als ich dann in Wien Medizin studiert habe, hatte ich gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, dort an die Musikakademie zu gehen und Gesang zu studieren. Und dann bin ich zurückgekommen und habe sehr viel Gesang gemacht und vielen Chören mitgemacht und so.
Aber eben, Sie haben jetzt nicht auf eine Gesangskarriere wollen setzen.
Ja, das ist dann so gewesen. Ich hätte dann dort die Möglichkeit gehabt, in Wiener Staatsoperchor einzutreten, weil der damalige Leiter von dem ist ein Freund gewesen, von einem Bruder von mir. Und dann nachher ist dann der Brief vom Vater gekommen, wo er dann geschrieben hat, ja, du kannst machen, was willst, aber zahlen tue ich noch das Medizinstudium. Und ich glaube, der Entschluss ist auch richtig so, weil es ist wunderschön, Musik als Hobby zu haben, aber Musik als Beruf zu haben, ist wieder ein ganz anderes Kapitel.
Das ist ein ganz anderes Kapitel. So haben Sie es als Hobby mit dem Herz und dem Bauch und dem Kopf können behalten.
So ist es, ja.
Schöne Seite. Aber wenn Sie zu Musik hören kommen, Monika Wicki, was für Musik hören Sie heute?
Querbeet alles. Wir sind natürlich daheim eher mit Ländermusik aufgewachsen. Das ist klar, das war naheliegend gewesen. Mein Vater hat die Eltern haben sehr gerne Ländermusik gehört. Und das war eigentlich klar gewesen, da zu hozeln, dass man dort sicher nicht so klassische Musik gehört hat. Das war nicht üblich gewesen. Höre ich übrigens auch sehr gerne, aber dazumal ist das nicht so.
Aber selber die Musik haben Sie nicht?
Nein, ich bin nicht so wahnsinnig talentiert gewesen, würde ich jetzt sagen.
Sie haben in den 80er Jahren, in Ihren jungen Jahren, ein bisschen musikalische, wildere Zeit gehabt, glaube ich, Sie?
Ja.
Das hat Punk-Konzerte gegeben bei Ihnen im Engelberger Tal.
Ja, das ist tatsächlich wahr. Zwei verschiedene hat es Punk-Konzerte gegeben. Und als junge Person, als junge Frau, hat man natürlich dort da müssen dabei sein. Das ist klar, warum da die verrückten Typen von Zürich, die hat man müssen sehen. Und da finde ich natürlich auch dabei gewesen.
Es hat eine Band gehabt, die hat Lilliput geheißen.
Ja, ganz genau.
Die haben Sie zum
Beispiel
gesehen.
Ja, das ist richtig, ganz genau. Und da musste man natürlich schauen, was da läuft. Da bin ich halt nah dabei gewesen. Doch, doch.
Haben Sie in dieser Zeit auch Ihren Mann kennengelernt?
Ja, ganz genau. Ja, es ist, ich war an der Junioren-Weltmeisterschaft und hatte 3 Tage frei. Und bin nachher auf Schladming an die Weltmeisterschaft gegangen. Und die 3 Tage muss man ja sinnvoll nutzen. Und dann war eben das Punk-Konzert, 12 Schiesse in der Eintracht. Und ich wusste, dass Kollegen dort in einer Vorgruppe spielen. Und ich wollte natürlich unbedingt hören. Und mein Mann war auch dort. Und es hat wirklich an diesem Punk-Konzert gefunkt.
Da haben wir ein ganz spezielles Detail herausgefunden über die Wurzeln,
die Wurzeln
von Ihrer Beziehung, von Ihrer Liebe,
genau.
All die Jahre, all die Jahrzehnte.
Ja, das ist doch tatsächlich so, ja.
Sie haben auch mal von Horn spielen, Herr Zeiswiler.
Das ist ja so, ja. Als ich dort in Zürichswil war, ich habe in der Studentenmusik früher Trompete gespielt und so. Und dann öppen mal habe ich gesagt, ja, das schönste Instrument und am nächsten halt einfach mein Gesang, das ist das Horn. Und einmal an der Weihnachten ist das Horn unter dem Weihnachtsbaum gelegen. Dann habe ich gesagt, ja, du weißt gar nicht, was du machst. Das ist unglaublich, oder? Das gesagt, ich habe den Hornlehrer schon organisiert. Und dann ist der Hornlehrer gekommen. Ich muss sagen, ich habe dann jahrelang jeden Tag etwa 3/4 Stunde, eine Stunde Horn gespielt. Manchmal noch in der Nacht, aber es hat eigentlich nicht gestört, weil wir ja allein im Haus waren. Und die Buben haben damals gesagt, wenn der Papi Horn spielt, dann ist die Welt in der Ordnung. Und das hat mir sehr gefallen, es hat mir sehr viel gegeben. Ich durfte dann auch hier am Nidwaldner Orchester mitmachen, auch das Luzern im Amateurorchester mitmachen. Das war eine sehr schöne Zeit gewesen, ja.
Wunderschön. Aber Ihre Patienten haben Sie nie etwas vorgespielt?
Ja, etwa einmal auf dem Alphorn, ja, können passieren, aber Es ist meistens ein bisschen auf den Getränkepegel angekommen, ob man zum Alphorn gegriffen hat oder nicht.
Das ist schön. Das ist persönlich auf der S1 mit dem ehemaligen Dorfarzt und heute immer noch Arzt Hugo Zieswiller. Auf der anderen Seite hat Monika Vicky Hess. Zuerst Skirennfahrerin, dann Kosmetikfachfrau und jetzt Familienfrau. Ihre Tochter Julia hat eine ganz spezielle, eine seltene Krankheit. Wir haben das kurz angesprochen. Es ist okay, dass wir das kurz besprechen in der Sendung, weil es einen speziellen Hintergrund hat und wo wir sicher mit Herrn Zieswiller drauf kommen, eine genetische Veränderung. McCune-Albright-Syndrom, wahnsinnig selten, die Krankheit. Wie haben Sie das gemerkt? Wann hat das angefangen?
Also gemerkt habe ich es, als sie etwa 3-jährig war. Ich hatte einfach das Gefühl, dass der Bewegungsablauf der funktioniert nicht richtig. Der ist einfach nicht so rund, wie das eigentlich sollte ich sehen bei einem Kind in diesem Alter. Sie hatte dort so einen Wachstumsschub gehabt. Da habe ich zuerst gedacht, ja gut, jetzt muss ich ja zuerst wieder sich an die langen Beine und die langen Arme gewöhnen, bis man da wieder ein bisschen sich zurechtfindet. Und hat das aber nicht bessert. Und dann bin ich dann zum Hausarzt gegangen und habe mit ihm das besprochen und habe einfach meine Bedenken, die ich hatte, dort weitergegeben. Der hat mich Gottlob ernst genommen. Und wir haben dann nachher weitere Untersuchungen gemacht, bis dann schlussendlich die Diagnose draussen war. Es ist, verschiedene Untersuchungen gegeben, weil sehr viele Ärzte, eben durch das, dass die Krankheit hat, sehr selten ist, halt da irgendwo angestanden sind und nicht recht gewusst haben, was jetzt ich anfangen mit diesen Symptomen, die sie gesehen haben. Aber es ist dann wirklich, Gottlob, relativ schnell gleich diagnostiziert worden.
Und das heisst aber, ab dem Zeitpunkt, wo die Diagnose feststeht, regelmässige Psyche beim Arzt, muss es therapeutisch begleiten. Wie geht es Ihrer Tochter heute?
Heute geht es ihr sehr gut. Also sie hat schon noch gewisse Einschränkungen, das ist klar. Aber sie hat riesen Glück gehabt. Wir alle haben riesen Glück gehabt. Wir haben wunderbare Ärzte da. Also wir haben wirklich Ärzte gefunden, die diese Krankheit auch behandeln können, die nicht nur interessant finden. Das ist ja sehr häufig auch noch das Problem, dass dann Ärzte sagen, das ist nur spannend. Von dem hat man ja schlussendlich nicht gelebt und es wird auch nicht besser so. Aber wir haben wirklich sehr, sehr gute Ärzte gehabt und das ist enorm wichtig, dass das stimmt, dass man eben so Beziehung, wie du das auch gesagt hast, Hugo, die persönliche Beziehung, das ist dermassen wichtig, wo man das Vertrauen aufbauen kann und wo man nachher eben auch Therapien miteinander besprechen kann, effektiv sind und sehr wirkungsvoll. Und wir müssen sagen, wir haben im Großen und Ganzen durchs Band viel, viel Glück gehabt.
Eben eine Krankheit wie die, wie das Albright-Syndrom kann eine Einschränkung bedeuten. Das heisst, man muss wahnsinnig aufpassen mit Bewegungen. Die Knochen können theoretisch schnell brechen. Haben Sie das erlebt denn mit Ihren auch?
Ja, sie hat x Beinbrüche gehabt. Sie hat auch in den letzten 10 Jahren sehr viele Operationen gehabt. 8, 9 Operationen plus nebendran Beinbrüche, die dann nicht operativ müssen behandelt werden. Also ich würde sagen, jedes Jahr war irgendetwas. Manchmal auch zweimal irgendein Beinbruch oder eine Operation. Und also ich muss da meiner Tochter wirklich ein Riesenkompliment machen. Sie ist ein sehr positiver Mensch. Und mit allen Up und Downs, die es auch gibt, ist auch psychische Belastung für ein Kind, hat sie das wunderbar gemeistert.
Eben, die einen Eltern können jetzt mit Angst reagieren und mit Rückzug und oh, pass auf, aber sie hat, glaub, haben ihr trotzdem Mut gemacht und gesagt, geh raus, mach Sport. Woher haben Sie den Mut genommen oder die Sicherheit, dass es gut kommt?
Die Sicherheit hat man ja nie, also vor allem nicht mit einer so einer Diagnose. Aber ich sage mir einfach, man muss ja auch noch Spass haben am Leben. Das ist das Wichtigste. Mit allen Risiken, die es dann halt schlussendlich mit sich bringt. Und wir zwei haben abgemacht miteinander, dass wir uns gegenseitig nie werden den Vorwurf machen, wenn etwas passiert wieder. Also wenn sie Lust hat, etwas zu machen, dann darf sie es. Wenn dann etwas passiert, komme ich nicht sagen, siehst du jetzt? Jetzt ist es passiert, weil du das jetzt gemacht hast. Und sie tut mir dann eben auch nicht Vorwurf machen, wenn ich etwas nicht verbiete. Und sie sagt, ja, hast du ja nicht gesagt, dass ich es nicht darf. Also grundsätzlich ist es so, man landet aneinander die Freiheit, sie darf machen. Also natürlich schon mit gewissen Einschränkungen auch von den Ärzten her, aber grundsätzlich darf sie relativ viel machen.
Was heisst das konkret? Also was für Sportarten?
Skifahren darf sie zum Beispiel nicht mehr, weil es wirklich einfach zu gefährlich ist. Und das hat sie dann sehr gern gemacht, als sie noch kleiner war. Und es ist logisch, das gehört mir nicht gerne als Kind, dass man irgendetwas nicht machen darf. Und ich denke, das ist auch wieder eine Einstellungssache. Man sollte nicht an Sachen, die man nicht machen kann, traurig sehen, dem nachtrauern, sondern Freude haben an den Sachen, die man noch machen darf. Es gibt noch so viel, die Palette ist relativ gross, die Möglichkeiten, die man sich trotzdem verwirklichen kann, wo man einen Weg finden kann, wo es einem Spass macht, trotz körperlicher Einschränkung.
Und das heisst,
reden tut sie, jetzt ist sie leider gerade wieder drabgeht. Das ist dann eben das Risiko, dass halt die Gefahr wieder da ist, dass irgendetwas passiert. Aber wir haben jetzt gemerkt, es passiert jetzt gerade nicht, es ist nicht passiert. Und das ist immer wieder ein positives Zeichen. Das heisst, das Risiko ist da, ist logisch. Aber Spass am Leben haben und einfach an kleinen Sachen, dass man eben stolz ist, dass man reiten kann und stolz ist, dass man mit dem Einrad umeinander fahren kann und stolz ist, dass man wirklich viele Sachen machen kann, vielleicht eben andere Kinder, die ganz gesund sind, nicht einmal kennen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft. Für sie, für ihre Zukunft im Speziellen.
Sie, Hugo Zeiss, will sagen, Gesundheit ist ein Geschenk, gell, Sie?
Das ist so. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Gesundheit ist ein Geschenk. Gesundheit kann man zwar verderben, man kann sie missachten, man kann sie zerstören, aber man kann sie schließlich und endlich nicht kaufen und man hat sie auch nicht eigentlich von Grund auf zu gut. Gesundheit ist ein Geschenk und für das müssen wir einfach sehr dankbar sein. Auf der anderen Seite ist Krankheit oder Behinderung ist weder eine Strafe noch eine Schande. Sondern Krankheit ist eben so, wie wir sie jetzt gerade wunderbar gehört haben, ist eine Herausforderung. Ist eine Herausforderung, es ist auch eine Chance, wo man sagen muss, wie gehe ich jetzt mit dem um? Wie mache ich jetzt trotzdem aus dem Leben eben etwas Positives? Oder? Und da ist eben so eine sättige Einstellung, so eine positive Einstellung, wie jetzt du gerade geschildert hast, das finde ich etwas Wunderbares. Dass man sagt, es muss stimmig sein, es stimmt für mich so, es muss machbar sein, es ist auch wichtig für mich, dass ich mein Leben kann leben, weil es ist ja mein Leben und dass man eben in dem Sinn positiv denkt. Dass man nicht Krankheit und Gesundheit immer nur von der defensiven Seite aus sieht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, sondern dass man es kehrt auf die positive Seite und sagt, ich kann das und ich kann das und das macht mir Freude. Und wenn das gelingt, an einem Patienten oder eben an einer Familie, das so richtig umzusetzen, so wie wir das jetzt erlebt haben, so muss ich so ehrlich sagen, da kann ich nur im Geist den Hut abziehen und sagen, das ist es.
Das ist etwas, was man nicht gerade von Anfang an kann, oder? Also ich nehme an, Sie haben auch zuerst den Tritt müssen finden als Familie. Oder haben Sie zum Beispiel auch ein Gespräch gefunden mit Ärzten, die Ihnen, so wie das der Herr Zeiswiller jetzt sagt, Ihnen haben können Mut machen?
Ja, das haben wir schon gefunden. Aber ich denke, der erste Punkt ist wichtig in der Familie selber. Also zum Beispiel jetzt bei meinem Mann, dass wir das angeschaut haben und gesagt haben, das ist jetzt eine Tatsache, das ist unser Schicksal, eben, das ist eine Herausforderung für uns. Und wir haben beide gesagt, Gottlob sind wir so unverbesserliche Optimisten. Also wir haben das eigentlich von Anfang an gefunden, wir nehmen das jetzt an und wir machen einfach das Bestmöglichste aus dieser Situation. Und wir haben ja als Ziel gehabt, generell für beide Kinder, dass wir sie so begleiten, dass sie irgendeine als eigenständige Persönlichkeit in unserer Gesellschaft sich bewegen können. Und das hat sich nicht geändert, auch wenn ein Kind dann halt ein körperliches Gebrechen hat. Die Herausforderung ist einfach viel grösser. Aber auch für das gesunde Kind nebendran ist es nicht einfach. Also man hat natürlich durch das auch eine doppelte Herausforderung gehabt, weil das eine Kind ja in der Regel eher ein bisschen zu kurz kommt. Und dort muss man eben auch sehr vorsichtig sein, dass man da nicht... es ist sehr schwierig, aber es ist schon noch zu Ende, dass man da versucht, irgendwo eine Gleichberechtigung anzubringen.
Wie machen Sie es denn, also, Herr Zeiswiller, wenn jemand kommt und in einem Loch ist, in einer Krise ist, vielleicht gerade eine Diagnose bekommen hat von einer Krankheit, die ernsthaft ist, die vielleicht auch lebensbedrohlich ist und nicht kann zugreifen auf so eine Ressource innerhalb von der Familie, wo man sich einfach hebt und stützt und sagt, der Weg, den schaffen wir. Wie geht man denn um als Arzt?
Ja, das Leben ist eine grosse Kette. Und mir begegnet oft nur gerade im letzten Glied von dieser Kette. Aber wenn man dann die Kette belastet, dann nachher tut es nicht unbedingt am letzten Glied weh, sondern es tut viel, viel früher, ist ein schwaches Glied in dieser Kette. Und das gilt es im Grunde genommen eigentlich herauszufinden. Mhm. sagen, wo ist der schwache Punkt da drin? Also da meine ich jetzt natürlich vor allem aber auch, wie Sie jetzt gesagt haben, Verhaltensstörungen oder irgend so etwas, oder? Und dann das zu analysieren und da zurückzufragen, wo liegt es eigentlich? Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Es braucht längere Gespräche und so. Und das ist manchmal auch schwierig, weil man halt einfach im Alltag, in der Praxis, wo man 30, 40 Patienten pro Tag muss dran haben, einfach fast nicht die Zeit hat. Und darum finde ich es noch schön, dass ich mir jetzt die Zeit kann leisten, oder? Und kann sagen, okay, ich habe die Zeit, ich kann noch nicht weiter mal mit jemandem mal eine Stunde lang reden. Und dann sieht man manchmal, was da alles vorkommt. Das ist manchmal unglaublich. Wenn man sieht, die Biografien, die einem die Leute erzählen, das ist auch sehr faszinierend, abgesehen davon, was die Leute alles erlebt haben. Das ist sehr, sehr faszinierend. Und dann sieht man eben oft, dass das letzte Glied, das, was jetzt vor einem zu ist, das, was jetzt gerade Beschwerden macht, im Grunde genommen halt nur eben eine Reaktion ist auf eine ganz lange Lebensgeschichte, die eben da anfängt und oft noch nicht so richtig verarbeitet ist.
Die Praxis an und für sich haben Sie geschlossen. Sie sind nicht mehr der Allgemeinpraktiker von Hergiswil, der Dorfarzt Hugo Zieswiller, aber Sie beraten immer noch Patienten. Was für Leute kommen denn zu Ihnen? Oder an welchem Punkt läutet jemand Ihnen an und sagt, Herr Zieswiller, ich brauche Hilfe?
Ja, das sind ganz, ganz verschiedene Situationen. Das ist ja einfach wegen dem, wenn ich eben schon gesagt habe, Medizin hat unglaubliche Fortschritte gemacht. Medizin hat in den Jahren, wenn ich denke, 1963, bin ich das erste Mal Assistent im Kantonsspital Luzern. Da haben wir noch 14er-Säle gehabt. Nur schon das, wenn man sich das denkt. Wir haben hier auch natürlich noch jene Sachen, die heute selbstverständlich sind, überhaupt nicht können, oder? Ich kann mich sehr gut erinnern, zum Beispiel an eine 36-jährige, sehr liebenswürdige Frau mit zwei herzigen Kindern, die hat einen Herzklappenfehler gehabt. Ja, wir haben nur zuschauen, wie die stirbt, oder? Heute würden wir in dieser Frau eine neue Herzklappe rein tun und das Leben ging weiter. Und so ist es einfach so, die ganze Entwicklung hat da dazu geführt, dass es alles sehr kompliziert worden ist. Und wenn jetzt oft, sagen wir, Patienten sind im Spital, sie rufen da und sagen, bin ich da am richtigen Ort? Gibt es für mich keine andere Möglichkeit? Und ja, geht man halt her und redet mal mit den Leuten. Oder auch andere Leute, die daheim sind und einfach sagen, ich habe die und die Diagnose nicht so überkommen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie ich jetzt mit dem soll umgehen. Und ist jetzt das der richtige Spezialist für mich und so? Und dann kann man mit den Leuten reden und kann den Weg aufzeigen und sagen, kann sie auch beruhigen manchmal, sagen, wir sind auf dem besten Weg, es ist alles in der Ordnung. Oder dass man kann sagen, ja, wir tun jetzt vielleicht noch das, also dieses oder jenen Punkt anschauen. Und da tut man selbstverständlich mit den behandelnden Ärzten zusammenarbeiten, in Offenheit und ganz klar.
Das heisst, Sie nehmen sich die Zeit, wo die Spezialisten heute nicht mehr haben für Ihre Patienten?
Sehr oft haben einfach Kollegen, können sich die Zeit einfach nicht nehmen. Mhm. Und da sind die Leute froh, wenn sie mal einfach jemanden haben, den sie mal erzählen können. Mhm.
Monika Wicki, Ihr Mann, der heute nicht da ist, der Hans Wicki, ist früh in Politik, zuerst auf Gemeindesebene, dann haben wir Gemeindepräsident von Hergiswil. Seit einem guten Jahr Regierungsrat, nicht Waldner Baudirektor. Wie haben Sie sich abgesprochen an dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ich gehe jetzt in Politik? Haben Sie sich überhaupt abgesprochen oder haben Sie gewusst, das ist klar, er will in Politik gehen?
Das habe ich schon lange gewusst. Ja. Das war schon ein Thema, wo wir zu Zürich waren, dass er gesagt hat, ich gehe dann wieder zurück auf Hergiswil, weil ich habe ihm gesagt, ja, eigentlich kannst du mit mir überall irgendwo in der Welt wohnen, ich komme immer mit. Und er hat aber auf Hergiswil wollen. Und dann sind wir halt da in Hergiswil gelandet. Und ich habe eigentlich schon seit eh und je gewusst, dass ihn in Politik interessiert und dass er im Sinn hat, dann in die Politik einzusteigen. Und das war für mich okay gewesen. Ich tue euch da nicht verwehren. Wir gehen davon aus, dass niemand verlieren darf in einer Partnerschaft oder in einer Familie. Und wenn das klappt, dann ist das überhaupt kein Problem. Nein, ich habe ihn unterstützt. Ich finde das gut, dass ein Mann das machen kann, was ihm Spass macht.
Es ist immer weitergegangen. Also zuerst eben auf einer kommunalen Ebene und jetzt Exekutive, Regierungsrat, würde ich jetzt mal sagen, praktisch keine Zeit mehr daheim füreinander.
Er war vorher weniger daheim als jetzt. Er ist jetzt näher, dadurch, dass er in Instanz ist. Er hat die Möglichkeit, heim zu Mittagessen, was für Kind ein neues Erlebnis ist. Das hat es vorher in den vorhergehenden 12 Jahren nie gegeben. Und also gerade jetzt die Politik, die man auf Gemeindeebene macht, die findet natürlich immer am Abend statt. Oder? Untertags ist er beruflich unterwegs gewesen, sehr stark engagiert, und am Abend ist dann Politik gekommen, und durch das ist er wirklich viel, viel mehr noch weg gewesen, weder jetzt. Es gibt tatsächlich also ab und zu einen Abend in der Woche, wo er sogar daheim ist.
Was hat sich für Sie selber als Frau verändert? Die Frau Regierungsrat, früher hat man nochmal die Frau Professor, die Frau Pfarrer, die Frau Regierungsrat, wie ist das für Sie gewesen?
Für mich hat es eigentlich nicht viel geändert, weil also, das bedeutet mir schon nicht so viel, sage ich eigentlich. So
der Titel.
Der Titel sowieso nicht, nein. Und, ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen mehr Anlässe, ihn mehr begleiten, wie vorher. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, für mich hat das eigentlich gar nichts geändert.
Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, sagt man einmal. Das stimmt bei Ihnen also auch.
Also ich denke schon, es muss eine selbstständige Frau sein, es muss eine sein, die sich nicht gerade langweilt, wenn der Mann nicht rum ist, und selber ein bisschen Hobbys hat und sich beschäftigen kann. Doch, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und die eben nicht das Gefühl hat, sie käme zu kurz, wenn der Mann in der Öffentlichkeit steht und sie ja dann eher im Hintergrund ist, wenn das jemand als Belastung anschaut, denke ich, ist sie am falschen Ort oder der Mann ist am falschen Ort. Und bei uns ist es so, dass er kann seine Arbeit machen und ich natürlich hinten dran auch meine Aufgaben habe und die als vollwertig anschauen und nicht das Gefühl habe, jetzt bin ich da nicht so viel wert wie er. Und ich denke, das ist wichtig.
Inwiefern beschäftigen Sie sich denn selber auch mit politischen Themen daheim? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, nein?
Also bei uns ist es so, dass mir natürlich, das interessiert mich sehr stark. Es hat mich auch vorher sehr stark interessiert, was er im Geschäftsleben gemacht hat, weil ich finde, das ist sehr wichtig, dass man da aneinander nicht verliert, dass man weiss, was der Mann den ganzen Tag macht und dass der Mann auch weiss, was die Frau daheim macht und was sie beschäftigt. Und wenn der Austausch kann stattfinden, dann ist das sehr, sehr wichtig. Also für uns zwei ist das so. Und durch das komme ich natürlich viel, viel näher an die Politik kommen. Aber ich bin nicht die, die politisiert. Aber wir reden daheim sicher viel mehr über Politik, reden, wie das vielleicht vorher der Fall war. Das ist klar.
Sie hat es, weil er gegenüber der Politik gewisse Vorbehalte, gell, Sie?
Ja, nein, das ist natürlich, möchte ich gar nicht so unterstreichen, sondern es hat einfach vielleicht zu tun mit dem Kindheitserlebnis, oder?
Erzählen Sie?
Ja. Also gut, ich bin ja aufgewachsen mit 5 Geschwistern, die sind aber alle wesentlich älter als ich. Ich bin mehr oder weniger allein aufgewachsen. Der Vater war eben Lehrer gewesen. Und dann hat man natürlich schon als kleines Kind angefangen, lesen und schreiben. Und als ich erzähle, in die erste Klasse, hat der Vater gesagt, ja, das hat doch keinen Wert, dass du die erste Klasse kannst. Du kannst ja das schon, geh du gerade in die zweite. Und dann bin ich gerade in die zweite und ist etwa nach einer Woche ein Brief halt gekommen von der Erziehungsdirektion. Das geht nicht, auch einen Lehrsohn muss in die erste Klasse gehen. Und das hat mir natürlich schon nicht so gefallen. Und dann später ist wieder so gesetzt. In der vierten, dritten Klasse haben wir so eine Doppelklasse gehabt. Und dann habe ich eigentlich mitgemacht, was die Viertklässler gemacht haben. Und ich erzähle in die vierte, hat sie gesagt, ja, du könntest eigentlich gerade in die fünfte, oder? Und dann nachher hat es aber wieder einen Brief gekommen von der Erziehungsdirektion. Das geht nicht. Also auch einen Lehrersohn kann ich einfach Klassen überspringen und so. Und das hat in mir einfach irgendwie, gegen behördliche Massnahmen, hat das bei mir einfach irgendwie eine Aversion geschaffen. Und so, sonst habe ich natürlich gar nichts gegen Behörden oder Politik.
Ein politisches Kindheitstrauma.
Ja, genau.
Heute gibt es begobte Förderung.
Ja, so. Genau.
Aber eben, auf einer kommunalen Ebene, Gemeindeebene, haben Sie sicher auch mal mit Gemeindepolitik zu tun gehabt, jetzt in den letzten Jahren, oder?
Also da in Hergiswil, also da, wo ich seit ich da bin, habe ich dürfen sehr viele Sachen machen, die eigentlich nicht direkt mit der Politik zu haben, die aber mit der Öffentlichkeit sehr viel zu haben. Ich bin lange, viele Jahre Präsident von der Hochkreuz-Sektion Unterwalden. Ich durfte hier im Aufbau des Seniorenzentrums Zwiede sehr viel mithelfen. Also da habe ich sehr viele öffentliche Aufgaben dürfen wahrnehmen, die nicht politisch waren, aber die natürlich auch mit der Politik wieder sind, etwas zu suchen haben. Und das sind sehr schöne und sehr faszinierende Aufgaben gewesen.
Sie kümmern sich um den Hergiswiler Skinachwuchs, Monika Wicki. Ganz kurz zum Schluss, was heisst Talentförderung jetzt im Jahr 2011 verglichen zum Beispiel mit 1981, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren?
Also eben ein wichtiger Teil ist, dass man heute die Jugendlichen nicht nur auf der sportlichen Seite begleitet, sondern eben auf der schulischen. Und das ist das, was wir da an der Begabtenförderung des Hergiswil machen, dass wir die Talente, die besten Skitalente vom Kanton nicht wollen und auch wollen können, gerade in so einem Projekt, also in so einer so einer Schule können fördern, wo es einerseits wirklich schulisch sehr gefördert werden, indem die Schulpläne angepasst werden, dass sie Förderlektionen haben und andererseits dann eben auch ihre sportliche Karriere machen können. Also beides auf einem höchsten Niveau. Und das ist also unsere Aufgabe, dass wir dort die optimalsten Rahmenbedingungen können schaffen für die jungen Talente.
Also auf eine Art schließt sich doch wieder der Kreis.
Genau,
sie haben sich zwar zurückgezogen, aber jetzt quasi aus einer gewissen Distanz können sie etwas, sage jetzt mal, organisieren oder dafür sorgen, dass das der Nachwuchs heute auch besser betreut ist, schulisch, als noch vor ein paar Jahren.
Ja, absolut. Ja. Also ich denke, das ist ja sehr wichtig, weil, wie gesagt, nicht alle von diesen Jungen, die sind ja eben auch 12, 13, 14-jährig, nicht alle von diesen Jungen schaffen noch wirklich den Schritt an die Weltspitze und dort geht das Leben in eine andere Richtung ja gleich weiter. Das darf man nicht verpassen. Das haben wir, ich denke, eine sehr wichtige Aufgabe, dass wir die jungen Talente nicht fördern können und unterstützen. Und für mich ist es halt einfach wirklich ganz eine tolle Aufgabe, dass ich jetzt auch etwas wieder zurückgeben kann. Also ich meine, wir haben, als ich so jung war, bin ich auch darauf angewiesen gewesen, dass es so Idealisten gibt, die sagen, und ich will alles machen, damit die Talente irgendwie weiterkommen und dass die nicht irgendwo verloren gehen. Und jetzt kann ich das eigentlich zurückgeben. Das finde ich wunderschön.
Das ist schön. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg damit. Herr Zieswiller, Sie sind ab und zu mit Seminaren unterwegs, respektive mit Vorträgen, Lesungen. Wo sieht man Sie das nächste Mal?
In etwa.
In etwa?
Ja, auf Französisch.
Ah, ich habe gedacht, hoppla.
Jawohl. Also das geht so, oder das sind Pensionierungsvorbereitungsreferate, wo ich da schon seit vielen Jahren muss quer den Feld ein darf geben. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, dass man die Leute auf die Pensionierung vorbereiten, sowohl vom gesundheitlichen Standpunkt aus, damit sie wissen, ja, wie kann ich das anpacken, eben auch Pensionierung als Herausforderung. Der Vortrag heisst Pensionierung Leben mit Zukunft.
Schön, das macht uns Mut.
Ja, es geht darum, dass man die Zukunft gestaltet. Ich meine, heute werden die Leute mit 60, 65 pensioniert, oder? Und werden nachher dann 80, 90, haben also noch ein Viertel vom Leben vor sich. Und da lohnt sich sehr, da ein bisschen Zeit zu investieren und zu sagen, was will ich überhaupt? Was ist jetzt eigentlich mein Ziel, mein ganz eigenes, oder? Und ich habe jetzt niemanden mehr, der mir sagt, du musst jetzt das und du musst jetzt das und du musst jetzt das, sondern ich muss selber können kreativ das Leben gestalten. Und das sind Vorträge zu dem Thema, wo da überall stattfindet und mir Spass macht.
Schön, also auf Französisch. Wunderbar, Punkt der Zeit sind wir bereits am Ende der Sendung angekommen. Danke Ihnen beiden ganz herzlich. Das war es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.